Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Boulesch, ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Webradiosendung genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie haben in Ägypten eine Institution gegründet, SECEM, als
Ja.
Ägypter, aber Sie haben auch Wurzeln hier in Mitteleuropa. Sie haben mehrere Jahre in Österreich Chemie studiert, sind auch in Österreich verheiratet, sind aber mittlerweile zurück, seit vielen Jahren zurück in Ägypten und haben hier südlich von Kairo die SECEM-Institution, wenn ich das einmal so sagen darf, gegründet, die in Ägypten eine große soziale, aber auch Bildungsinstitution ist und letztendlich auch ein Wirtschaftsbetrieb. Wenn ich Sie fragen darf, was wollen sich unsere Hörer und Hörerinnen unter SECEM vorstellen? Was ist SECEM?
Ja, also zuerst die Idee von SECEM. Also die Idee von SECEM oder die Vision war und ist, dass wir eine Entwicklung für die Erde, Mensch und Gesellschaft erzielen wollen. Und es begann in der Wüste, nordöstlich von Kairo, wo wir versucht haben, dieses Stück Wüste, das war damals 70 Hektar, heute sind es über das ganze Land 20.000 Hektar, urbar zu machen und durch das biologisch-dynamische die Fruchtbarkeit der Erde tatsächlich erreichen. Und aus diesen wunderbaren biologischen Rohstoffen haben wir versucht und tun auch noch Medizin herzustellen, was wir in Ägypten und im Mittleren Osten vertreiben. Und dann haben wir auch Lebensmittel, biologische Lebensmittel und biologische Kleidung aus Baumwolle. Das sind so die Wirtschaftszweige. Und gleichzeitig haben wir eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung kümmert sich um Erziehung und Ausbildung. Ausbildung der Mitarbeiter, Erziehung von kleinen Kindern bis zu Matura, bis zu Abitur. Und dann Berufsschule und Schule für Behinderten. Und dann noch einmal ein Medical Center mit vielen Aufgaben, also vielen Ärzten, ungefähr 20, 24 Ärzten aus allen Bereichen, wo wir mehr als 40.000 Menschen im Jahr helfen können im Medical Center. Und dann haben wir eine Universität, Heliopolis-Universität, gegründet. Dieser Verein hat das alles gegründet, um natürlich eine neue Kultur zu etablieren, zu kreieren in Ägypten.
Wenn ich Sie, das klingt ja alles wirklich beeindruckend, wenn Sie das einfach so aufzählen. Darf ich einfach an die Anfänge zurückgehen
Ja.
und fragen, wie kam es dazu, dass Sie diesen Impuls aufgegriffen haben oder diesen Impuls gefunden haben, SECEM in Ägypten zu gründen?
Ich bin natürlich in Ägypten geboren und bin aber Mitte des vergangenen Jahrhunderts nach Europa gegangen und habe da studiert und gearbeitet und habe natürlich die europäische Kultur genossen und nicht nur genossen, sondern auch wirklich aufgesogen und sehr geschätzt und geliebt und verlor eigentlich diesen Kontakt zu Ägypten komplett. Bis ich Jahre 1977 oder vielleicht ein Jahr davor mit meinen Kindern Ägypten besucht habe. Und dann sah ich, dass das Bild von Ägypten, das ich im Kopf hatte, sich total verändert hat. Mittlerweile waren also 3 Kriege durch das Land passiert und das Land wurde verarmt und ziemlich chaotisch geworden. Und überall, wo ich gefragt habe, wie es geht, in der Landwirtschaft ging es wirklich sehr schlimm mit der Chemie. In Wirtschaft ging es nur, dass sehr viele Menschen sich bereichert haben, viele andere sind ärmer geworden. Und in der Erziehung war das wirklich ganz schlimm, dass man gar kein Geld hatte für Erziehung und für Kunst. Und ich dachte dann im Laufe der Zeit, als ich dann auf der Alben hier gewohnt habe in Tirol, es wäre doch interessant, wenn wir ein Modell, ein Entwicklungsmodell in der Wüste aufbaut und zeigt, wie kann man doch der Welt zeigen, dass es möglich ist, in ärmlichen Verhältnissen Neues aufzubauen. Und so zog ich weit weg von allen Dörfern und Städten, wo feste soziale Formen existieren, und ginge in die Wüste.
Wie dieses Entwicklungsmodell, das Sie sich vorgestellt haben, in Ägypten zu gründen, wovon war dieses Modell inspiriert? Was schwebt Ihnen vor, was Sie in Ägypten hier beginnen wollten?
Es ist so, natürlich durch diese 2 Kulturen, die in mir lebten, durch die Begegnung der 2 Kulturen, ich als Ägypter, der sehr viel von der ägyptischen, arabischen, islamischen Kultur weiß und auch der sehr viel von der europäischen Kultur auch sehr viel weiß, da entstand etwas Neues, ein Drittes. Also ich kann gar nicht so die Wurzel aufzählen, woher es kam. Aber es kam auf jeden Fall aus der Begegnung dieser 2 Kulturen in meiner Seele, dass ich etwas Nachhaltiges aufbauen wollte. Also etwas, was auch ohne mich und ohne andere weiterfahren kann, weiter existieren kann, wenn man sich kümmert um die Bildung der Menschen, wenn man sich um die Fruchtbarkeit der Erde kümmert, wenn man sich um die Menschen oder soziale Gerechtigkeit und natürlich um einen ökologischen, ethischen Wirtschaft aufbaut. Also alle diese 4 Formen, die ja miteinander in einem ewigen, nennen Sie es jetzt Spiel, Tanz, Kunst, ständig miteinander arbeiten, bis so eine Symphonie hörbar wird. Das war eigentlich mein Ziel und ist immer noch.
Es war Wahnsinn. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, hier auch das neu aufgelegte Buch, das jetzt im Meyer Info 3 Verlag rausgekommen ist, die Sekem-Symphonie, ja. Nachhaltige Entwicklung für Ägypten in einer weltweiten Vernetzung von Ihnen ansehen zu können. Das Buch ist aus dem sehr empfehlenswert. Da ist auch ersichtlich, dass Sie ja diesen Impuls jetzt nicht nur hatten, einfach ein modernes Europa im klassischen Sinn nach Ägypten zu tragen, sondern dass Sie eigentlich auch von einer gewissen tiefen Strömung der europäischen Kultur hier mitgeprägt worden sind. Klassische Musik von Bach bis Haydn spielt bei Ihnen eine große Rolle. Goethe, ja. Aber letztendlich auch die Philosophie, ja, von Rudolf Steiner.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also plus vielen Philosophen Mitteleuropa und natürlich Rudolf Steiner, ja.
Und Sie haben gesprochen, dass die Idee war, hier ein nachhaltiges Projekt,
ja.
Vor allem zuerst einmal in der landwirtschaftlichen Produktion, wenn ich das richtig verstehe, in Ägypten zu entwickeln. Da ging es auch nicht jetzt einfach europäische Produktionsmethoden reinzubringen, sondern Nachhaltigkeit haben Sie auch in einem tieferen Sinn verstanden.
Ja, versuche immer noch im tieferen Sinn zu verstehen. Aber Europa ist nach wie vor einfach auch führend in das Neue. nicht jetzt alles, aber viele sehr gute Beispiele gibt es in Europa für nachhaltige Entwicklung. Und also nicht jetzt nachmachen, sondern inspiriert werden von dem, was es hier gibt. Also zum Beispiel die erneuerbare Energie, das sind die deutschen Beispiele weltführend. Das haben wir natürlich auch adaptiert und gelernt zu handhaben.
Sie haben ja angefangen, haben Sie mit der Baumwollproduktion angefangen oder waren das andere landwirtschaftliche Produkte, die als erstes waren?
Eigentlich haben wir mit Heilpflanzen.
Mit Heilpflanzen? Ja,
Heilpflanzen, und wir haben Heilpflanzenextrakte gemacht und verkauft nach Europa und nach Amerika. Und dann haben wir die Lebensmittel, biologische Lebensmittel, und da haben wir eine große Kampagne in Ägypten gestartet, in den Medien, über Umwelt und Gesundheit und so weiter.
Zu welcher Zeit war das ungefähr?
Wir haben 78 angefangen.
Aha.
Und es dauerte so ungefähr 5 Jahre bis 83, wo wir nur im Stillen produziert haben, Rohstoffe und Wirkstoffe, die wir verkauft haben. Und dann fingen wir an, Produkte für Ägypten, 84, zu produzieren, nachdem wir diese Kampagne gemacht haben. Also, und zwar zuerst einmal auch Heilpflanzen. So, das gab uns natürlich die Möglichkeit, dass wir Profite hatten, dass wir verwendet haben für die Bildungsaktivitäten und für die Forschung und für Gesundheit aus diesen Profiten.
Wenn man jetzt so an diese Zeiten denkt, die Sie gerade genannt haben, 1978, 1982, das waren jetzt ja noch nicht unbedingt die Zeiten, wo der große Bio-Boom auch in Europa ausgebrochen ist. Und ich denke, dass gerade auch Ägypten damals eher in einem Modernisierungsschub war, in dem klassisch auch mit Kunstdünger betriebene Landwirtschaft favorisiert worden sind. Sind Sie da nicht ein bisschen gegen den Strom geschwommen?
Ja, damals waren wir tatsächlich sehr fremd. Auch Ministerien und Universitäten und so betrachteten sie uns als Fremdkörper und konnten gar nicht verstehen, dass man durch unser Kompost so Bakterien vermehrt und wahrscheinlich die Welt verseucht und so weiter. Damals hat keiner uns verstanden. Wir müssten viel auch kommunizieren und lernen zu kommunizieren, was das Biologische bedeutet und was heißt Leben und was ist notwendig, um diese Lebensprozesse aufrechtzuerhalten und zu fördern? Und was ist Wachstum im menschlichen Sinne und was ist Entwicklung? Es waren sehr, sehr viele Fragen, die haben uns gefordert. Wir waren tatsächlich gefordert.
Hat sich das mittlerweile gewendet? Denn mittlerweile ist natürlich die Bioproduktion auch ein großer wirtschaftlicher Faktor, ich nehme auch gerade als Exportmöglichkeit nach Europa geworden. Hat sich da das Klima Ihnen gegenüber geöffnet?
Früher haben wir natürlich unsere Kunden in Amerika und in Europa gefunden.
Ja.
Heute ist es so, dass wir 80% unserer Produktion, und das sind heute verkaufen wir vielleicht um 400 Millionen Pfund. Das ist 80% davon ist im ägyptischen Markt.
Das heißt, es gibt für diesen großen Markt einen biologischen Markt für Ägypten selber. Das
ist ja ein Phänomen. Den haben wir aufgebaut, und Gott sei Dank gibt es auch dann einige heute noch Mitstreiter im Markt, die von uns gelernt haben. Das gibt es jetzt. Wir verkaufen also viel mehr im Inland als Export.
Damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Größenordnung vorstellen können, Sie haben ja kurz jetzt Ihre Umsatzzahlen genannt. Können Sie auch kurz sagen, wie viele Mitarbeiter Sie mittlerweile beschäftigen, dass wir einfach auch ein Gefühl bekommen von der Größe dessen, was hier eigentlich aus nichts aufgebaut haben?
Es ist so, in den Produktionsstätten arbeiten 2000 Menschen. Mhm. Auf den Feldern, wo wir die Rohstoffe herbekommen, wahrscheinlich 20.000 Menschen. Mhm. Und in den Bildungsbetrieben, also Schulen und Universität und Forschung und so, da gibt es 2.000 Menschen.
Das sind schon riesige Zahlen. Mhm. Und wenn man jetzt an diese Mitarbeiter in all diesen verschiedenen Bereichen denkt, Ihre Vision war ja einerseits eine wirtschaftliche Vision, andererseits eben auch eine Nachhaltigkeitsvision, aber auch eine soziale Vision dessen, wie Sie einen solchen Betrieb gestalten wollten. Wenn Sie da uns einfach erzählen wollen, was da die ursprüngliche Vision war und wie sie sich entwickelt hat.
Lieber Herr Steininger, meine Vision war wirklich die Entwicklung von allen diesen dreien, also Menschenentwicklung, heißt Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Und das geht nur durch Bildung. Bildung heißt nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Kunst. Sehr viel Kunst haben wir eingeführt, also nicht eingeführt, sondern von woanders, sondern selber in diesem Land kreiert. Und das Geniale dabei war, dass sehr viele Europäer, die auch heute mit uns tätig sind, sich sehr viel eingesetzt haben. Das Ganze wäre niemals möglich, wenn nicht die ganze Welt mit geholfen hat. Viele deutsche Mitarbeiter, deutsche Helfer haben an der Ausbildung von Menschen sich betätigt und betätigen sich immer noch. In Form von Kunst. Sie waren sehr viele an der Forschung tätig. Viele in Medizin. Also ohne diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen also Staatsangehörigen wäre das nicht möglich. Weil wir eigentlich sehr offen sind für die Welt und jeder ist willkommen und jeden Beruf, wenn Sie denken, wir haben so eine Berufsschule, wo wir 7 Berufe den jungen Menschen beibringen. Von Schreinerei bis Elektrotechnik, Maschinenbau, Schneiderei etc. etc. Und das sind die besten Lehrer, sind diese wunderbaren deutschen Meister, die uns helfen. Also das kann man sich das also so als jemand, der allein in der Wüste was tut, es geht gar nicht. Man ist niemals tüchtig alleine, sondern erst wenn man offen ist für die Welt, kann man gemeinsam was tun.
Ich bin auch bei dem Buch, was ich vorher kurz zitiert habe, die Seekern-Symphonie, beim Untertitel Ihres Buches hängen geblieben. Und das hat mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben, weil dort als Untertitel steht, nachhaltige Entwicklung für Ägypten in weltweiter Vernetzung.
Richtig, ja.
Und was mir da aufgefallen ist, Ihre Vision war offensichtlich hier einen sozialen Organismus für Menschenbildung, für die auch die Entwicklung von Nachhaltigkeit und Natur in Ägypten zu entwickeln. Ja. Aber, und Sie haben das eben gerade jetzt angesprochen, nicht isoliert für Ägypten, sondern mit in einem Netzwerk, das auch, wenn ich das so formulieren darf, der globalen Realität Rechnung trägt, dass wir hier mit Europa, Nahe Osten, weltweit letztendlich ja auch schon ein sozialer Organismus geworden sind, der hier auf diesen Impulsen, die Sie ansprechen, ein gemeinsames Wirken entfalten kann.
Ganz richtig, jawohl. Also, wenn einmal ein Mensch bewusstseinsmäßig wachsen wird, wird erkennen, dass er und die ganze Welt eins sind. Also das ist, solange wir nur so mit diesem kleinen, selbstsüchtigen Ich sind, da kümmern wir nur uns und um uns selbst. Aber eigentlich sind wir mit der Welt sehr verbunden und man kann die Probleme der Welt niemals einzeln betrachten. Sind alle systemisch miteinander verbunden, alle nicht isoliert anzuschauen. Und daher eigentlich auch nötig, dass wir gemeinsam in der Welt, diejenigen, die eben dieses Bewusstsein haben, an der Entwicklung sich beteiligen.
Und was mich auch beeindruckt, ist, dass diese Entwicklung ja wirklich auch sehr integralen Ansprüchen versucht, gerecht zu werden. Sie haben einerseits die Menschenbildung hier schon genannt. Sie haben auch genannt, dass Kunst bei Ihnen eine große Rolle spielt.
Enorm, ja.
Das sind ja jetzt nicht Dinge, an die man hauptsächlich denkt, wenn man darüber nachdenkt, Heilpflanzen, Baumwolle oder andere landwirtschaftliche Produkte in Ägypten zu produzieren. Wie soll man sich das vorstellen, die Rolle der Kunst in Sekem?
Wissen Sie, alle diese vielen Bereiche, also Bildung mit allen Stufen von Schulen bis wirklich Kunst, bis Forschung, bis Universität, alles das ist ein Bereich vielfältiger Natur. Mhm. Auf der anderen Seite Wirtschaft mit allen, zuerst von Rohstoffen bis zur Produktion, bis zur Distribution, bis zur Vermarktung und viel Finanzenprobleme und so weiter. Alles das ist eine völlig andere Natur. Und dann kommt es die wunderbare Erde mit ihren ökologischen Prinzipien, völlig was anderes. Und dann kommt die Gesellschaft mit ihrer hoffentlich soziale Gerechtigkeit und was es dafür notwendig ist, anders. Also diese vier Lebenssphäre oder Gebiete sind verschiedene Gebiete. Und um jetzt die alle zu überschauen und gemeinsam sie alle im Blick zu haben, dass nicht nur einer sich entwickelt, so wie Wirtschaft entwickelt sich und verselbstständigt sich immer, das ist die Gefahr. Und jetzt das alles im Bewusstsein zu haben, erfordert Kunst. Ohne Kunst können wir wirklich nur verarmen, können wir nur auf einem Gebiet uns betätigen und stark sein, aber die Kunst lässt uns auch andere Gebiete überschauen. Schon das Künstlerische, dass wir zwischen diesen Lebensgebieten uns bewegen, mit Sicherheit, das ähnelt eben einer Symphonie. Das eben, wahrscheinlich jeder kennt seine Note von den Spielern, und der Dirigent mit seiner Partitur, der auch eine Idee von den Komponisten, und diesem Fall, in unserem Fall ist die Komposition eigentlich, was der Himmel von uns will, was ist unsere, was die Zukunft von uns will, der Zeitgeist von uns will, was will das von uns, dann versucht der sogenannte Dirigent, Diener dieser Idee zu sein und versucht mit allen, die mitspielen, diese klingende Symphonie hervorzubringen.
Jetzt haben Sie was Interessantes gesagt. Sie haben nicht nur betont, dass Kunst wichtig ist in dem Sekem-Projekt. Sie haben den Satz so formuliert, ohne Kunst können nur wir verarmen. Und so wie Sie die Rolle der Kunst geschildert haben, macht es den Anschein, als wäre Kunst die Klammer, die all das, was Sie hier miteinander machen, eigentlich verbindet und in ein Ganzes bringt. Ist das so?
Genau, richtig. Also das ist jetzt nicht die Kunst in Form von Musik oder Bilder, sondern das Künstlerische, wie man diese Dinge, die nicht zueinander so unmittelbar in Beziehung stehen, die doch zusammenklingen lassen.
Mhm. Ja. Wie entwickeln Sie das? Wie kommen Ihre Mitarbeiter, Ihre Mitstreiter zu diesem künstlerischen Erfahren und diesem künstlerischen Empfinden, das Ganze als, um Ihre Worte zu verwenden, Symphonie auch in diese ästhetische Betrachtung, hier einnehmen zu können, die dem wirklich erlaubt, das Ganze auf diese Art und Weise nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu empfinden?
Das ist eine gute Frage. Wissen Sie, so bei einem Orchester, es wird gut, wenn jeder Spieler sein Instrument wirklich beherrscht und kennt und seine Noten sehr gut auch interpretieren kann. Ohne diese, die wirklich ihre Sache gut kennen, und nicht unbedingt ein Streicher kann eine Flöte spielen, aber er kann die zuhören. Er kann hören seinem Nachbar. Ja, nicht unbedingt alle Instrumente spielen können. Und das ist das, was die Mitarbeiter lernen. Er beherrscht seine Sache gut und hört auf dem Nächsten. Und dadurch, dass wir alle in einem Kreis täglich stehen und jeder sagt, was er macht, dann erfährt jeder, dass er ein Teil von dieser Symphonie spielt. Also, er ist nicht die Symphonie, sondern er ist ein Beteiligter an der Symphonie.
Das heißt, Sie haben täglich in Ihren Produktionsstätten, am Feld, in Ihren Schulen ein Ritual, ich nehme mal an, des Morgens, ja, wo die Mitarbeiter im Kreis stehen und erzählen, was sie an dem Tag machen?
Ja, und gestern, was sie gemacht haben und was sie heute vorhaben zu machen. Dass ihnen auch das bewusst wird, was jeder Einzelne, den sie hören, der hat das auch gemacht. Und dadurch würde meine Arbeit erhöht und wertvoller.
Ist das jetzt nur ein Abgleichen an Informationen oder hat es auch eine tiefere menschliche Seite, diese morgendlichen Kreise?
Nein, das ist eigentlich Bewusstseinsübung. Dass der Mensch, der immer meint, ohne ihn geht gar nichts, dass er sieht, wie wichtig ist, was die anderen auch zu dem, was er macht, dazu noch beitragen. Das hat man sonst, wenn man auf seiner Maschine oder in seinem Büro oder wo tätig ist. Man ist immer mit seiner Sache nur sehr beschäftigt. Man sieht nicht die Zusammenhänge. Und durch diesen Kreis, Morgenkreis, den wir pflegen, seit es Sekem gibt, erfahren die Leute voneinander.
Jetzt nehme ich mal an, dass diese Kreise in den jeweiligen Produktionsstätten oder Schulen und so weiter sein werden. Ich vermute, dass es dann auch noch Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kreisen geben wird, weil ja das Ganze ja auch über den jeweiligen Kreis hinausgeht, den man des Morgens hier auch als Ritual gestalten kann. Wie machen Sie das?
Jede Woche, an einem Donnerstag um 4 Uhr, wenn Sie uns besuchen, treffen sich alle Kreise.
Und wie viele Leute kommen da zusammen?
2000.
Ah.
Also 2000 zum Beispiel von den Betrieben.
Ja.
Nicht Schulen und nicht so weiter.
Ja.
Und dann nehmen Sie sich dann wahr.
Was passiert dort? Sprechen dann Menschen zu, erzählen, was in jeweiligen Betrieben...
Die 2000 können nicht sprechen, sondern da spricht dann ein Vormann für eine Gruppe, was diese Gruppe macht und die andere, was die andere macht. Und so erfährt jeder, was die andere Gruppe tut an diesem Donnerstag. Und dann zweimal im Jahr treffen die sich in festlichen Rahmen, wo sie sogar selber dann vorführen, was sie an Kunst gelernt haben, und dann führen sie das vor. Und dann erfährt die eine Gruppe von den anderen viel mehr als sonst, wenn sie nur liest oder hört.
Jetzt glaube ich, ist es ja nicht übertrieben zu sagen, dass diese Vision von Sekhem, wie Sie es jetzt gerade geschildert und dargelegt haben, nicht nur eine ökologische Vision, auch nicht nur eine soziale Vision, sondern auch eine spirituelle Vision ist, der Menschenbildung.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind Sie von Ihrer Geburt her und von Ihrer Identität her stark aus dem Islam geprägt, haben aber auch starke Impulse aus Europa ja mitgenommen, ja, von der europäischen christlichen Kultur, auch vom anthroposophischen Impuls Steiners. Das ist ja eine gewisse Gratwanderung. Würden Sie ein paar Worte zu dieser spirituellen Tiefendimension sagen können, die anscheinend ja das ganze Sekhem-Projekt, die Sekhem-Vision durchdringt?
Es ist so, dass der Islam, es ist nicht richtig verstanden von den Moslems, geschweige denn von anderen. Also zum Beispiel der Koran, das ist das Buch der Moslem, auch dieses Buch ist nicht einmal von den gelehrten Moslem richtig verstanden. Denn es gibt Suren, also Abschnitte in dem Buch, die sehr, sehr spirituell sind. So mantrisch geschrieben, dass man es ohne Meditation und ohne wirkliche philosophische Vorkenntnisse niemals entziffern kann. Und dann findet man da drinnen wirklich den christlichen Impuls, und dann findet man den ganz modernen Impuls, der überall heute eigentlich ein Platz ist oder vielleicht sogar zukünftiger als was heute ist. Dieser Teil des Korans, das ist das, was ich natürlich sehr verstehe und versuche auch so den Menschen zu erklären. Dann gibt es im Koran noch einen Teil, besteht aus Geschichten. Das ist ähnliche Geschichten, so wie in der Bibel. Und der ist sehr schön geschrieben und auf Arabisch wirklich schön zu besingen. Und dann gibt es einen Teil, den ich nicht verstehe im Koran. Und das ich meide auch zu verstehen. Aha. Und dass ich sogar sage, der gehört gar nicht zum Islam, obwohl er im Koran ist. Und das ist da, wo ich meine, wir brauchen wirklich eine Reform, denn dieses Buch muss neu aufgelegt werden, so wie das, was Luther gemacht hat. Sogar noch viel mehr als Luther. Denn es gibt einen Teil, wo dieser Scharia, also wo die Gesetzgebung und wo damals irgendwelche Streitigkeiten, die man Kriege nennt, erwähnt da drinnen sind. Und die haben überhaupt keinen Platz in unserem modernen Leben. Das war damals eine Geschichte, und das sollte man auch als solche lassen. Da haben ein paar Leute gestritten, und der hat der eine gewonnen und der andere hat und so weiter. Und das ist das, worauf sich alle diese armen Islamisten beziehen. Und ich finde, da ist die Zeit gekommen, wo man diesen Teil aus dem Koran einfach entweder neu versteht als alte Geschichte und hat mit dem heutigen überhaupt nichts zu tun und passt auch nicht zu dem spirituellen Teil des Islams. Und daher meine ich eben, wir brauchen das Neue. Das Neue heißt, dass wir aus dem Spirituellen versuchen, Lösungen für das moderne Leben zu finden. Und das Alte, was geschichtlich war, das gehörte zur Geschichte. Das kann man wie jede andere Geschichte auch lesen, was für Grausamkeiten in der Geschichte immer gegeben hat, ob das der 30-jährige Krieg oder Erste oder Zweite Weltkrieg, sind grausame Sachen, die kann man als Geschichte gelten lassen, aber nicht als Religion. Und da ist natürlich mein Verständnis für den Islam vollkommen anders als alle Moslems.
Das ist natürlich auch eine sehr radikale Interpretation, auch das gerade des Korans. Sie sagen, eigentlich gibt es drei Teile. Es gibt einen mystischen Kern, es gibt starke und wunderschöne mythische Geschichten, die ihre Bedeutung haben, und es gibt einen historischen Teil, der genau dorthin gehört, in die Historie, und den man eigentlich nur historisch verstehen darf, aber nicht anders.
Genau, richtig. So wie die Geschichten im Alten Testament.
Ja. Wenn man die Geschichten des Alten Testaments liest, die sind ja mindestens so durch Kriege und Zwist geprägt wie die Geschichten des Korans. Das ist ja nicht anders.
Ja.
Würden Sie sagen, es gibt im Koran, und jetzt meine ich den mystischen Kern des Koran, den Sie angesprochen haben, etwas, was den Koran auch besonders auszeichnet, was eine besondere Kraft hat, die eigene Farbe, die eigene Stimme der islamischen Spiritualität ist? Gibt es etwas, was speziell durch den Koran als Bereicherung in die Mystik der Welt gebracht wurde?
Ja, richtig. Ja, vieles. Vieles, wenn Sie das anschneiden, also zum Beispiel, wie ist unsere Beziehung zur Erde und zum Geld?
Aha.
Ja, das ist im Koran, heißt es im spirituellen Teil, dass das alles dem Allmächtigen, also diesem Allah, dem Gott gehört. Und wir sind Verwalter und wir müssen die Verantwortung übernehmen für Geld und für Erde. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, was heute wirklich, und das steht eindeutig, also man braucht natürlich einen anderen Geist, um das zu verstehen. Und dann gibt es zum Beispiel die Idee der Reinkarnation, eindeutigst im Koran. Ohne die man auch viel über die Entwicklung, oder ohne die keine Entwicklungsidee möglich ist, denn wäre Gott vielleicht ungerecht, wenn das ohne Reinkarnation zu verstehen wäre. Und dann gibt es sehr viele Empfehlungen, oder nicht Empfehlungen, sondern wenn ich Lehrer wäre, oder wenn ich Arzt bin, oder wenn ich Landwirt bin und so weiter, was könnte ich meditieren, das heißt versuchen zu verstehen, um der Weltordnung gerecht zu sein?
Heißt das, dass der Koran in diesem mystischen Kern ganz im Besonderen auch Lebensbereiche wie eben Ökologie, Wirtschaft,
genau. Ja. Evolution.
Und Evolution anspricht.
Ja, genau, ja, richtig.
Das heißt, können Sie da noch ein paar Sachen sagen, wie Evolution hier Thema in diesem mystischen Kern Koran?
Ja, richtig. Also, Sie wollen natürlich alles in ein paar Minuten wissen. Ja, aber ich schreibe jetzt mit dem lieben Freund wirklich über diese Inhalte, schreibe ich jetzt das neue Buch. Was ist dieser spirituelle Teil? Wie sagt das? Und dann kann man sehen, dass der Islam dann wirklich eine Bereicherung sogar für das Moderne ist, wenn man das so versteht. Und den dritten Teil sollte man eben vielleicht vergessen oder als Geschichte lassen. Das wäre unakzeptabel. Was ich Ihnen jetzt sage, ist natürlich für jeden Moslem ist es nicht, nicht verständlich.
Verstehe. Ja. Das erlaubt mir auch den Übergang zur nächsten Frage, die ich Sie stellen wollte. Ihre ganze Vision von Sekem, Ihre soziale Vision, Ihre ökologische Vision, ja, und auch die gerade angesprochene spirituelle Vision stehen natürlich in keinem Vakuum. Sie stehen in einem konkreten sozialen Umfeld.
Natürlich.
Und wir haben ja in den letzten Jahren in Ägypten radikale gesellschaftliche Brüche miterlebt.
Ja.
Wir haben den arabischen Frühling miterlebt, wir haben die Muslimbrüder miterlebt, wir haben jetzt wieder das Militär, das hier eine neue Verfassung hier zur Volksabstimmung gebracht hat, erlebt. Wie erleben Sie diese radikalen Umbrüche, die ja an Sekem nicht spurlos vorübergehen werden?
Nein, spurlos sind sie nicht gegangen, aber es ist so, das war eine richtige Revolution. Mhm. Revolution heißt, unser früheren Präsident Mubarak, der hat sich wirklich um Wirtschaft sehr gekümmert und haben wir einen enormen wirtschaftlichen Wachstum zu dieser Zeit gehabt. Und damals habe ich immer der Regierung, denn ich habe ja viel zu tun mit denen gehabt, gewarnt. Achtet auf die soziale Gerechtigkeit. Nicht nur Wirtschaft und Wachstum, sondern also lasst die Armen teilhaben. Das haben sie nicht gemacht. Haben sie immer sehr interessiert zugehört. Aber die Moslembrüder haben sich um die Armen sehr gekümmert. Sie sind Händler, haben viel Geld gewonnen und haben sich um die Armen gekümmert. Sie haben für sie alles Mögliche gemacht, von Schulen und Medizin und so weiter. Und dann haben die Amerikaner gefordert, dass die Moslembrüder gelockert werden, raus aus dem Untergrund. Und Mubarak hat das gemacht. Und dann wurden sie sogar zum Parlament gewählt. 80 Leute, 80 Stühle hatten sie im Parlament. Das war für uns alle ja eine schlimme Überraschung. Und dann kam die Revolution, die bestimmt nicht Frühling von Orient oder was war, nicht einmal schlimmen Herbst. Das war etwas, was, ja, gut, also es war eine Revolution gegen diese Ungerechtigkeit. Aber sicher auch nicht ohne Unterstützung von irgendwelchen äußeren Kräften. Mhm. Und dann ging Mubarak weg und dann gab es Wahlen. Und die Armen, die Unterstützung bekamen über die Jahrzehnte davor, haben die Moslembrüder gewählt. Und das war für uns alle wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, denn wir wussten, die sind überhaupt weder fähig, noch können sie auch für unsere Zeit irgendwas Neues schaffen. Denn sie beharren ja auf die Scharia, auf uralte Sachen, die gar nicht heute passen können. Und dann haben wir halt den Experiment durchlebt, ein Jahr Katastrophe. Also das Ganze dauerte also 4 katastrophale Jahre. Das ging an uns allen Ägyptern nicht spurlos, sondern wirklich mit vielen Verlusten. Aber wir haben es überlebt, dadurch, dass wir alle aufgestanden sind und haben gesagt, genug jetzt Islamisten. Das ist etwas Einmaliges im ganzen Mittleren Osten. Niemand stand so schlimm auf wie die Ägypter. 30 Millionen Leute gingen auf der Straße und sagen, raus mit dem Muslim. Mhm. Dadurch kämpfen sie immer noch, also sie kämpfen immer noch um ihre Machtstellung. Und daher hat uns, ich würde sagen, der Himmel diesen jungen, sehr aktiven Sisi geschickt, der jetzt Sicherheit im Lande herstellt, Visionen für die Zukunft ausspricht. Er selber ist natürlich ein guter Moslem, aber versteht den Islam modern und nicht, nicht so dumm. Und er sorgt für die Sicherheit des Landes und will natürlich, und wir sind im Moment überhaupt nicht fähig für Demokratie. Bei so einer Revolution, bei so armem Volk und so weiter, die Demokratie ist ein Ziel. Aber ich finde, die Zeit, wo wir zu Frieden wieder kommen können, wir sind bekämpft von Westen, Osten, wie Sie ja so aus den Nachrichten hören, in Libyen und in Gaza und überall auch sogar von Süden. Und der Mensch mit seinem sehr starken Militär hält das Land so, dass das nicht aus dem Fugen wie in Irak oder in Libyen das passiert. Das heißt, man kann hoffen, dass wir dann die Zeit überbrücken, dann zu einer sogenannten demokratischen Form.
Und das doch sehr radikale und auch brutale Durchgreifen der Militärs auch gegen die liberale Opposition, das finden Sie?
Nein, überhaupt, das hören Sie bitte nicht auf die Medien. Gegen Liberalen ist niemals ein Angriff. Ich bin ja mitten im Land und ich weiß, nein, das ist nur gegen diese militanten, extremen Islamisten, die kann man ja gar nicht Muslim nennen, die lassen in jede Ecke dann eine Bombe gehen und wir haben ständig irgendwo im Lande wirkliche Katastrophen. Sie geben nicht auf und da sind wir froh, und dass das Militär gibt.
Und Ihre Hoffnung ist, dass Ägypten die Stabilität bringt, die Ägypten braucht, um sich hier auch zu einer liberaleren Gesellschaft entwickeln zu können?
Ja, das ist wirklich eine Überbrückungszeit. Und das Land wird auch aufgebaut und Optimismus herrscht überall. Und Sie werden staunen. Alle Modelle, die wir im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verwirklicht haben, werden heute aufgenommen, aufgesogen von der Regierung und vom Volk. Jetzt gibt es wieder Wüstenreklamation, jetzt gibt es ökologische Projekte, jetzt gibt es Erziehung, und SECEM selbst ist beteiligt an Lehrerbildung für alle Lehrer des Landes. Die Universität, also Heliopolis.
Das führt mich auch zu einem letzten Fragenkomplex. Ja. Und vielleicht kurz als Information an unsere Hörer und Hörerinnen, da wir diese Sendung leider aufzeichnen mussten, also das ist heute ausnahmsweise keine Live-Sendung, sondern eine aufgezeichnete Sendung, können wir leider auch in dieser Sendung jetzt keine E-Mail- und Telefonfragen mit reinschalten. Deswegen möchte ich die verbleibenden Minuten noch nutzen, um auch Sie fragen zu können, wie sieht die weitere Vision aus von SECEM? Sie haben gerade angesprochen, dass SECEM jetzt in der neuen Situation auch vermehrt sogar Einfluss auf die Lehrerbildung allgemein bekommt. Das ja. ist ja im Rahmen, Sie haben es kurz angesprochen, Ihrer Universität, die Sie 2012 ja. gegründet haben, Heliopolis. Ja. Ja. Universität. Vielleicht, wenn Sie ein paar Worte zu dieser Universität sagen, die hatten wir ja noch nicht erwähnt, Ihre Rolle und Ihre Vision, wie sich SECEM weiterentfalten kann.
Also das, was wir machen, um fortgesetzt zu werden, müssen wir uns um die Jugend des Landes kümmern. Und die Universität heißt Heliopolis für nachhaltige Entwicklung. Aha. Und wir haben begonnen mit drei Fakultäten, und zwar Pharmazie, um wirklich moderne, zukünftige pharmazeutische Produkte herstellen zu können und forschen zu lernen, und dann Technik, wo wir Wassertechnik, erneuerbare Energie, grüne Architektur und Städtebau, und dann ökologisch-ethische Business, Wirtschaft, drei Fakultäten. Und in diesen drei Fakultäten lernen natürlich die Studenten aus Curricula, die wir über Jahrzehnte mit europäischen Partneruniversitäten, Curricula, die wir entwickelt haben für nachhaltige Entwicklung, auch mit japanischen und mit der UNO, also ganz moderne Curricula, die wir koordiniert haben mit dem Supreme Council in Ägypten, also mit dem Higher Education. Und das läuft. Das sind also tüchtige Lehrer von Ägypten und von Europa. Und dann gibt es für die jungen Leute ein Core-Programm. Ein Programm, wo sie lernen Kunst, Sprachen, Englisch und Deutsch, wo sie auch lernen Ökologie und Politik und was heißt Ethik und alles, was der Mensch sonst braucht, um Persönlichkeit zu bilden. Und dann haben diese Studenten noch die Möglichkeit, was es im ganzen Lande nicht gibt, dass sie Praktika machen, also Internship-Programme, wo sie in den Betrieben 5 Wochen im Jahr auf jeden Fall noch praktisch das erfahren, was sie sonst theoretisch nur lernen. Und ich hoffe natürlich, dass nächstes Jahr die ersten Absolventen rauskommen und davon einige in Sekem und sonst wo auch so Aktivisten werden, die dann die Umstände verändern und zu besseren verändern.
Lassen Sie mich vielleicht die Frage auch noch erweitern, Ihre Vision. Sehen Sie Sekem auch im Zusammenhang einer ja auch radikal voranschreitenden Globalisierung und des Dialog der Kulturen? Sie selber sind ja verwurzelt in 2 Kulturen. Ja. Der Konflikt mit dem islamischen Staat im Nahen Osten, aber viele der gegenwärtigen Konflikte haben ja direkte Wurzeln auch, wenn ich das so formulieren darf, mit dem Aufeinanderprallen verschiedener Weltkulturen. Sehen Sie hier mit Ihrer Initiative auch eine Rolle, die über Ägypten hinausgeht und in diesem interkulturellen globalen Dialog eine Rolle spielen kann und soll?
Herr Steininger, Sie sehen auch das Unsichtbare. Wir bauen jetzt gerade ein Kulturhaus. Genau das ist es unser Ziel, wo diese Begegnung stattfindet, wo Menschen aus Europa kommen und mit uns sprechen, nicht nur studieren, sondern richtige Begegnung auf verschiedenen Ebenen. Das ist absolut notwendig. Natürlich, eine Begegnung erfordert, dass ich zuhöre, dass ich auch den anderen versuche zu verstehen und dass der andere mir die Möglichkeit gibt, mich auszudrücken. Und diese Kultur des Zuhörens und des Sprechens, das lernen unsere Studenten und das lernen auch viele oder das können auch einige in Ägypten. Und dafür bauen wir jetzt ein Haus.
Das heißt, dieses Haus?
Haus der Kulturen, ja.
Haus der Kulturen ist als Begegnungshaus auch des interkulturellen Austausches gedacht, wo sich Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen treffen können und dort wirklich auch Brücken bilden können zwischen den Kulturen dieser Welt, wenn ich das mal so sagen darf.
Richtig, jawohl. Ja.
Ja. Herr Dr. Abolesch, ich finde es sehr spannend und sehr, sehr inspirierend, einfach zu sehen, wie dieses doch riesige Projekt sich über die Jahrzehnte in Ägypten entwickelt hat und hier ja nicht nur eine Hoffnung für Ihr Land ist, sondern eigentlich auch eine Hoffnung für nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Standorten dieser Welt zu sehen, dass es hier eine eine fruchtbare auch Verbindung von Kulturen gibt, die sie in einer gewissen Weise auch exemplarisch verkörpern, weil das kommt ja nicht so oft vor, dass Menschen sagen, dass sie hier zwei kulturelle Impulse miteinander in sich vereinigen. Insofern hat es ja auch etwas mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Ist das etwas, das wir vielleicht für die Entwicklung dieses Planeten überhaupt brauchen, zu sehen, dass nicht nur eine Initiative wie SECEM zu einer Symphonie finden muss, sondern dass wir eigentlich auch sehen müssen, wie wir diesen Planeten, um Ihr Wort aufzugreifen, zu einer Symphonie machen können.
Sehr schön haben Sie das gesagt. Also ich glaube, auch hier in diesem wunderschönen Deutschland wird nichts Neues entstehen, wenn die Deutschen nicht bereit sind, andere Kulturen noch aufzunehmen. Aus dieser Begegnung wird immer die Entwicklung, das Neue wird entstehen. Diese Bereitschaft, andere Kulturen, das heißt wirklich, Begegnung heißt wirklich aufnehmen. Nicht nur jetzt davon gehört zu haben, sondern Kultur selber aufnehmen, so wie ich eben Mozart und Haydn und Bach und auch die Romantiker und Goethe. Sie haben gerade jetzt Goethe zitiert, indem Sie unser Gespräch als gesehen. Die Zuhörer haben bestimmt nur gehört, aber Goethe hat auch das, was er gesehen hat oder gehört hat, gesehen. So das Gehörte kann man sehen, aber vielleicht schauen Sie mal in diesem www.secem.com, da gibt es so einen kleinen Film und gibt es eigentlich mehrere Dokumentare, haben die Europäer und die Amerikaner über SECEM gemacht, auch die Ägypter in verschiedenen Sprachen. Da können Ihre Zuhörer einfach einen diesen Film sehen, den die Bilder bringen, viel mehr als die Worte.
Das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Wir kommen ja auch langsam ans Ende unserer Zeit. Wenn ich die Website noch einmal erwähnen darf, das ist www.secem.com.
Ja.
Und dort gibt es eine Sektion, wo es auch diese Filme gibt. Es gibt ja auch eine Dokumentation über SECEM, die auf Arte ja auch schon ausgestrahlt wurde. Es gibt eben auch das erwähnte Buch. Und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, aber auch inspirierend, sich mit solchen Initiativen auseinanderzusetzen und einfach zu sehen, es gibt Antworten auf die Herausforderungen. Und Herr Dr. Abolesch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, dass es für uns alle, zumindest für mich, ein sehr inspirierendes Gespräch war und dass es einfach wert ist, diesen Dialog auch in dieser Form weiterzuführen.
Dankeschön, Herr Steininger, und ich hoffe, auch Ihre Zuhörer, die ich jetzt begrüße, dass Sie was davon hatten.
Davon bin ich überzeugt. Schön. Ihnen einen schönen Tag und unseren Zuhörern einen schönen Abend aus Frankfurt. Schön. Danke Ihnen.
Bitte sehr. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.